Moin und willkommen zu dem Paranormalen Archiv. Wir sind das Ruinentaucher-Team.
Hallo, ich bin der Tobias.
Und ich bin Alex. Schön, dass ihr bei dieser Folge zuhört. Und heute sprechen wir ein weiteres Mal über deutsche Sagengestalten.
Ja, das ist tatsächlich wieder ein Wunsch, dem wir nachgehen. Und zwar, der Wunsch kommt von Pudelina Heat. Nochmal vielen Dank für deine Anregung. Gerne kommen wir dieser nach.
Und wir haben wieder 6 Wesenheiten, / Sagengestalten für euch vorbereitet. Und wir fangen auch direkt mit der ersten an.
Ja, das übernehme ich dann mal. Dann starten wir mal. Und zwar habe ich was vorbereitet, den wirst du wahrscheinlich kennen. Aber das wäre der Inkubus. Also gleich zu Anfang mal so einen kleinen Dämon.
Ja, ich denke, da hat doch schon jeder mal so ein bisschen von gehört oder den Namen gehört.
Ja, und zwar liegt das auch daran, weil er in der Mythologie ein männlicher Elf ist, oder so wird er bezeichnet als männlicher Elf. Und er ist ein Dämon, der nachtaktiv ist und Albträume verursacht. Mhm. Genau. Oder manche sagen auch dazu, dass es ein Waldgeist ist, der sich nachts mit einer schlafenden Frau paart, ohne dass diese etwas davon bemerkt. Außerdem gilt der Inkubus als Stellvertreter Satans, der dafür verantwortlich ist, Seelen von Sündern nach dem Tod mit in die Hölle zu schleppen. Ist natürlich auch... Du hast die Augen zu und denkst dir an nichts Böses und dann hast du auf einmal so einen schönen Dämon bei dir.
Da habe ich eine Vermutung, weil ich habe sowas schon mal gehört bei Vampirfledermäusen. Die haben so ein Nervengift in den Zähnen. Und wenn so eine Vampirfledermaus so ein Schwein beißt, dann merkt es das gar nicht, weil die Stelle drumherum betäubt ist. Vielleicht ist das beim Inkubus genauso.
Ja, ich hoffe nicht. Und davon gibt es natürlich ein weibliches Gegenstück und das ist der Succubus. Ein Succubus stiehlt unbemerkt den Samen des schlafenden Mannes.
Also genau so wie der Inkubus, du merkst nicht, was passiert.
Genau, richtig, ja. Das ist natürlich immer eine sehr schöne Ausrede. Und tatsächlich, die älteste Erwähnung von Dämonen dieser Art stammt aus Mesopotamien. Unter den Bezeichnungen Lilu, Lili oder Litutut oder auch Artat. Ein Dämon, der den Menschen im Schlaf in Form von erotischen Träumen erscheint. Die Vorstellung findet sich auch in der jüdischen und christlichen Mythologie wieder. Also sie sollen sich ernähren von der Lebensenergie schlafender Menschen, mit denen sie sich nachts paaren.
Ich wollte gerade schon fragen, wo ist der Haken, aber ja, da habe ich ja Lebensenergie, kann ich das verstehen.
Also wenn sich ein Inkubus oder Succubus mit einem Menschen paart, wacht dieser während des Aktes nicht auf und kann sich höchstens in Form eines Traumes an den nächtlichen Besuch erinnern. Gruselig.
Es ist ja auch irgendwie dann schon wieder eine Vergewaltigung im Grunde
genau.
Genommen.
Ja, ja, deswegen finde ich das sehr schwierig.
Ich hab da eine Vermutung. Und ich glaube, dass das schon was war, was Kirchen oder kirchliche Mitglieder wie Nonnen oder Priester auch irgendwie schon genutzt hatten, um halt mal Spaß zu haben. Und wenn sie dann erwischt worden sind von ihrem Zirkel, dann haben sie halt gesagt, oh, das muss der Inkubus gewesen sein.
Genau dieser Punkt, das ist nämlich im nächsten hier auf meinem Skript, ist, dass im Christentum nächtliche sündhafte Träume oder damit verbundene Ejakulation häufig durch den Besuch eines Inkubus oder Succubus erklärt wurden. Auf diese Weise konnte man für die Sünden nicht verantwortlich gemacht werden.
Jawohl, da war die Seele dann rein.
Genau, da man das Opfer einer übersinnlichen Macht war natürlich.
Konnte man sich natürlich nicht gegen wehren.
Allerdings wurde im Zuge frühneuzeitlicher Hexenverfolgung der Geschlechtsverkehr mit dem Teufel den Angeklagten als bewusst gewünschter Akt vorgeworfen und war somit ein Zeichen des Abfalls von Gott und der Hingabe an den Teufel.
Das heißt, du hast dich quasi den Teufel verschrieben.
Genau.
Da gibt es eine ganz alte Sage, die wir alle kennen, und das ist die Sage von Arthur und Avalon. Denn Merlin, das ist ja schon einer der Hauptcharaktere, soll genauso geschaffen worden sein. Also die Mutter von Merlin hat ganz bewusst den Akt mit einem Inkubus gewählt, damit ein mächtiger Magier, also eigentlich eine mächtige Hexe, entstehen soll, weil die Frauen sollen ja magiebegabter sein als die Männer. Nur leider ist es ein Mann geworden. Das fand die Mutter von Merlin ganz, ganz schlimm. Aber Merlin soll ja der bekannteste mächtige Magier trotzdem geworden sein.
Ja.
Und das soll eben auch mit dem Akt mit dem Inkubus passiert sein. Soll, ganz Anführungsstrichen.
Mhm. Natürlich. Es gab den Jakob Sprenger von 1486, der hat in seinem Hexenhammer geschrieben, wie der Teufel beim Hexenmeistern die Gestalt eines Succubus annahm, während er beim Hexen als Inkubus auftrat. Also das heißt, er hat immer den Gegenpol benutzt.
Ja, immer was man sexuell anziehen findet.
Genau. Bei einer derartigen Verbindung sollen Menschen gezeugt werden können. Also das wäre dann wieder Merlin.
Ja.
Genau. Ausführlich geschildert wird auch, wie die Zeugung eines Dämons möglich ist, wenn es einem Inkubus gelingt, den menschlichen Samen an den gehörigen Ort des Frauenleibs zu bringen. Derartige erotische Träume wurden angeblich vor allem bei Frauen durch sogenannten Hexensalben mit psychoaktiven Inhaltsstoffen hervorgerufen worden.
Ja, diese Salbe, da gibt es auch Rezepte für, die soll richtig psychedelisch sein, richtig, richtig heftig.
Ja, wer weiß, was die da früher reingemixt haben, ne?
Ja, Nachtschattengewächse, da gibt es ein paar, und die haben einen hohen DMT-Gehalt. Und DMT ist ja, das ist sehr, sehr bekanntes. Also sollen damit auch Dämonen gezeugt worden sein.
Genau, richtig.
Das heißt, wenn sich ein Succubus mit dir gepaart hat, hat man damit einen neuen Dämon erschaffen können. Das
genau.
Ist natürlich eine Nummer.
Also eine weitere Theorie war es auch, dass ein an sich geschlechtsloser Dämon oder Buhlteufel zuerst in Form eines Succubus mit einem Mann schlief und sich anschließend in einem Inkubus verwandelte, um mit dem Samen des Mannes eine Frau zu befruchten. Er selbst ist ja körperlos und damit nicht zeugungsfähig. Mhm. Das Ergebnis dieses ungewollten Seitensprungs war der Wechselbalg.
Okay, das heißt, ja. Das wäre dann gar kein Inkubus oder Succubus, sondern das ist einfach ein Dämon, der sich dann ausgibt als das. Und
genau.
Das ist aber eine Nummer. Das ist ja heftig.
Ja.
Ja, und Wechselbälger, da gibt es ja ganz viele Geschichten drüber. Das ist halt sehr auf die sexuelle Schiene geprägt, der Inkubus. Man merkt, es geht um Lust, Fantasie, um christliche Ausreden. Aber dass das auch schon hier in den Mesopotamischen, also dass das schon 5 bis 6.000 Jahre...
Das ist richtig alt.
Ich denke, dass das zeigt auch, dass die Leute sich mit ihren Gelüsten und ihren Fantasien und Träumen sind ja schon immer wichtig gewesen.
Ja, und Träume gab es ja schon immer.
Ich finde es auch spannend, dass die Leute ganz bewusst den Akt aufgesucht haben mit so einem mächtigen Wesen in der Hoffnung, ein Stück von der Macht eben abzuhaben. Na klar wird das immer dem Bösen so... dargebracht, aber das ist schon interessant. Also, wenn man sich das mal vorstellt, du gehst in den Wald, machst ein Ritual, lädst so ein Wesen ein, lässt dich da bearbeiten, in der Hoffnung, dass du ein mächtiges Kind hast.
Mhm.
Das muss man schon wollen. Das sagt aber auch in der Theorie, dass ein Inkubus unter uns Menschen wandeln könnte, dass die materiell sind, dass die nicht Geister sind. Ja.
Rein theoretisch, wenn es das wirklich gibt, ja. Müsste irgendwo auf der Welt einer herumlaufen. Oder zwei oder drei oder eine Gruppe.
Ich finde das spannend, weil das schon... das hat auch was mit dem Alp zu tun. Der Alp ist ja auch ein Albtraumgeist. Der sitzt ja auf den Leuten auf der Brust und macht die Albträume. Also da werden den Alp auf jeden Fall einmal generell durchgehen. Aber der arbeitet ja auch mit Träumen. Und der soll sich von den Träumen ernähren. Und das macht ja der Inkubus auch. Der soll sich ja jetzt diese Energie... von diesen Träumen irgendwie aneignen.
Genau, ja.
Ach, schon fies, dass man nachts noch nicht mal seine Ruhe haben kann.
Man möchte einfach nur schlafen.
Da kommen wir dann zu einem anderen Wesen, und zwar den sogenannten Aufhocker. Er soll eine Art Kobold sein oder auch ein Druckgeist. Also warum Druck? Weil er Druck auf dich ausübt. Das erkläre ich gleich nochmal ein bisschen mehr. Mhm. Ihm wird aber auch nachgesagt, dass er untot sei, also ein Untoter. Manchmal treten die Aufhocker zunächst als mitleiderregende alte Frau oder Mann auf. Sie können aber auch als Tiergestalten erscheinen. Wir können also davon ausgehen, dass der Aufhocker eine Art Formwandler ist.
Oh, interessant.
Orte wie Bäche, Brücken, Seen, Wälder, Gräben, Wegkreuzung, Kirchhöfe und Mord- und Richtstätten sind die üblichen Stellen für eine Begegnung mit einem Aufhocker. Wanderer, die nachts unterwegs sind, und das ist ein Phänomen, das wirklich nur nachts passiert, soll er auf die Schultern oder den Rücken springen und mit jedem Schritt ihre Reise schwerer machen. Der Wanderer ist dann wie gelähmt und leidet unter einem beklemmenden Gefühl, Schwermut oder Depression und ist unfähig, dem Aufhocker von alleine loszuwerden. Er soll körperliche und seelische Krankheiten verursachen und manchmal sogar den Tod zur Folge haben. Das heißt, du denkst dir nichts, du gehst halt irgendwie wandern oder kommst von deiner Kneipentour nach Hause und dann springt dich so ein Wesen an, klammert sich auf dich fest und macht dich mit jedem Schritt schwerer und schwerer, sodass du nicht weiter vorankommst oder dass du auf einmal sehr, sehr depressiv wirst.
Ja, also dass du ihm begegnest, ist ja, was hast du gesagt, Bäche, Brücken, Seen, das Wälder, Gräben. Das
kann ja oft passieren, ja.
Also quasi
überall, genau. Und also oft spielt sich das Erlebnis des Aufhockers in drei Phasen ab. Der Wanderer wird zunächst von einem Wesen angesprochen oder begleitet. Dann wächst der dämonische Begleiter zu übernatürlichen Größe heran und schließlich springt er seinen Opfern auf den Rücken. Der Aufhocker bleibt auf dem Wanderer sitzen, bis dieser durch das Tageslicht, ein Gebet oder das Glockenläuten von ihm erlöst wird. Das heißt, es gibt eine Lösung.
Ja, Tageslicht. Das ist super.
Genau, also man kann sich davon befreien.
Ein bisschen wie beim Vampir.
Genau.
Bei Tageslicht muss er weg.
Das hat aber was damit zu tun, auch dass der Aufhocker ein Wiedergänger ist. Ne? Mhm. Um solch einen Aufhocker handelt es sich auch bei dem Hakestüb von Düren, der seine Opfer zunächst als verspieltes Hündchen begleitet, ihn dann auf den Rücken springt, sich nicht mehr abschütteln lässt und von Schritt zu Schritt schwerer wird. Da sind wir wieder beim Formwandel. Das kann also wirklich die Form annehmen, die da bei dir zieht. Eine junge, hübsche Frau, die Hilfe braucht oder ein Hundewelpen und du gehst darauf ein und das nutzt er dann aus. Seine,
bisschen hinterhältig.
Das ist sehr hinterhältig, aber funktioniert, weil wir Mitleid haben.
Natürlich. Ja, das
funktioniert immer. Seine Ursprünge hat der Glaube an den Aufhocker in der Furcht vor dem Wiedergänger, also den Untoten. Die ältesten Berichte über Aufhocker sprechen eindeutig von aufhuckenden Leichen und nicht von Kobolden oder Gespenstern. Also es war wirklich wie so ein Zombie, der auf dich raufgeht. Mhm. Aber es ist sehr, zum einen sehr hinterhältig und zum anderen, ja, wenn du den nicht los wirst durch Tageslicht, dann denke ich mal, schwere Depressionen, die man sich versucht hat, glaube ich, damals zu erklären. So Leute, die wirklich geisteskrank waren und nicht die Hilfe bekommen haben, die man heute eventuell vom Therapeuten bekommt. Ja. Da konnte man sich das schon, glaube ich, mal sagen, dass der einen Aufhocker hat oder so.
Ja.
Und
ja, da hat man dann dazu gegriffen. Man konnte sich das sicher erklären.
Also einen pädagogischen Nährwert hat das ja nicht, wie geht nicht in den Wald, sondern ich glaube, da hat man eine psychologische Krankheit. Weil jeder ist an einem Bach, an einer Brücke, an einem See vorbeigegangen. Jeder damals.
Ja. Und immer.
Und immer. Aber interessant. Licht, Gebet und Kirchenglocken. Das rettet dich. Das soll den schlagartig abschütteln.
Ja, dann hoffe ich ja, dass du immer ein Gebet in der Tasche hast.
Das ist eins kennst. Wenn der dann dich ja bedrückt, dann bist du ja gar nicht mehr in der Stimmung. Vielleicht bist du ja so geknickt. Ja, aber da man kann sich darauf nicht vorbereiten. Hundewelpe, irgendwas Süßes, Niedliches oder irgendeine toll aussehende Frau und zack ist man gefangen. Oh, das ist ein Succubus. Nirgendwo ist man sicher.
Richtig. Dann hätte ich jetzt als nächstes eine kleine Geschichte. Und zwar ist es das Grubengespenst von Kupferdreh. Im Himmelsfürster Stollen bei Kupferdreh spukt das Stollengespenst. Also Kupferdreh ist, glaube ich, in Essen, das heißt Essen-Kupferdreh. Also kommt mal was aus dem Ruhrgebiet, was man ja auch so noch nie gehört hat, quasi nicht schon das Ruhrgebiet, aber dass es dort auch ein Stollengespenst geben soll, was ja aber eigentlich auch irgendwie klar ist, weil es gab ja immer
Bergwerk,
gerade im Ruhrgebiet. Es soll ein ruheloser Geist der Zeit seines Lebens den Bergleuten an Lohn und Leben Unrecht tat und nun ohne Ende durch die Tiefen der Erde hinwandern muss, seine Schuld zu sühnen. Also das heißt, der hat die immer schön beklaut oder hat sie ein bisschen geärgert und zur Schuld.
Okay.
Also
er klagt über sein Leid und zieht so durch die Stollen.
Genau, richtig, ja. Wenn er sich rührt und sich mühsam durch die Stollen hinschleppt, rasseln die Ketten an seinen Händen und Füßen und durch die Grube geht ein Gestöhn, dass das Gestein erbebt und den Bergleuten das Blut in den Adern stockt. Im ganzen Umkreis erstirbt jeder menschliche Laut und nur der beschleunigte Takt der Arbeit wird gehört. Das heißt also, da das ein alter Text ist, würde ich das so interpretieren, wenn sie das gehört haben, haben die einfach schneller weitergearbeitet
und
haben
nicht gehofft, zu hören.
Und gehofft, dass der weitergeht.
Also klar, also war das was, wenn man rasselnde Ketten gehört hat, dann hat man es übertüncht mit irgendeiner Arbeit
oder Lärm. Genau, schnell arbeiten.
Das spricht aber auch für Angst dann, ne?
Erst wenn das Kettengeklirre in der Ferne verebbte und klagende Stimmen in der Finsternis untergehen, schauen die Knappen einander an und wischen sich den Schweiß von der Stirn. So oft das Gespenst ihnen auch erschienen ist, niemand kann es nachher beschreiben, denn es zeigt seine Gestalt nur, wenn es gerufen wird, und dann ist es so grausig anzusehen, dass sein bloßer Anblick Irrsinn und Tod bewirken.
Kann es sein, das habe ich jetzt schon die ganze Zeit vermutet, dass das vielleicht also Warnung vor Erdbeben oder Erschütterung. Ich weiß nicht, ob das Ruhrgebiet für Erdbeben oder Erschütterung bekannt ist, weil eine Erschütterung ist ja eine Vibration und da vibriert ja so ein Stollen wahrscheinlich auch. Und je nachdem, wie stark das ist, stirbt man ja logischerweise davon, weil es einstürzt.
Ja.
Weil das beschreibt ja schon eine Angst. Die haben ja wirklich
richtig
Angst davor gehabt, und jeder kannte das ja.
Ja.
Wenn man sich so verhalten hat.
Ja, richtig. Und schnelles Graben, das kann natürlich auch sein, schnell weggraben.
Richtig.
Also, aber das sind jetzt alles Mutmaßungen. Das ist so ein alter Text, den ich da recherchiert habe. Ein tollkühner Knappe hat sein Leben auf diese Weise lassen müssen. Als er um die Mitternacht bei der Arbeit war und das unheimliche Lärm hörte, das sich näher und immer näher heranwalzte, da wäre dann schon wieder deine Theorie bestätigt, dass vielleicht die Grube eingestürzt ist.
Ja, genau. Und das ist ja was da wirklich auf einen zukommt.
Und als er die Furcht und das Schweigen seiner Kameraden gewährte, zu keinem Wort getrauten, fasste ihn Übermut und Prahlsucht an, sich beherzt zu zeigen, und er rief mit Lachen in das Dunkle hinein: So komm doch näher, Troll, und zeige dich. Im gleichen Augenblick ertönte ein Grollen aus dem Felsen her, das sich zum furchtbarsten Donnern auswuchs und von bläulichen Flammen begleitet war. Mitten in ihrem Schein stand das Stollengespenst, das der Knappe nur mit einem einzigen Blick wahrnahm. Dann verwirrte sich sein Geist. 3 Tage lang lag er mit schwerem Fieber und in tiefer geistiger Nacht und redete im Grauen von dem, was er gesehen hatte, aber nicht in Worten auszudrücken wusste. Dann starb er, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Seitdem ist das Stollengespenst nicht wieder von einem Bergmann gerufen worden.
Geil.
Also ja, das sind jetzt viele Theorien,
die wir haben.
Ja,
erzähl. Und zwar den, was du gerade erzählt hast, eine blaue Flamme. Eine blaue Flamme erzählt immer, wenn eine Chemikalie mit Feuer in Verbindung kommt. Zum Beispiel Gase, die sich entzünden. Vielleicht haben die ja irgendeine Gasader getroffen. Und die Laternen, die mit einer Kerze gebrannt haben, haben das entzündet, ist ihnen ins Gesicht gekommen, schwere Verbrennung erlitten.
Genau.
Und ja, dann ist er wahrscheinlich daran gestorben. Eine blaue Flamme hat immer eine Bedeutung. Die kommt ja nicht von alleine. Ne? Ja. Da muss immer was dabei sein. Aber ja, vielleicht Erdbeben, vielleicht...
Also die Theorie mit der Flamme, weil es gibt ja ganz viel Methan unter Tage und man hat ja auch immer ein Messgerät mitgehabt, beziehungsweise später Kanarienvögel.
Ja.
Und wenn die gestorben sind, sind sie ja sofort raus.
Ja, aber, wichtig, ja.
Und man hatte ja früher als Grubenlampe immer quasi eine Öllampe. Es war ja eine offene Flamme.
Genau, genau.
So, und wenn du auf Methan gestoßen bist mit der Flamme, dann
hat sich das erledigt.
Hat sich das erledigt. Dann gibt es nämlich eine Staubexplosion.
Das auch.
Wie bei Mehl. Da gibt es ja auch diese Mehlexplosion.
Genau,
und genau das gleiche gibt es auch unter Tage.
Ja.
Und deshalb gehe ich mal davon aus, dass hier ganz einfach eine Explosion beschrieben worden ist.
Kann ich mir auch so erklären. Und dass die so, die kannst du ja nicht beschreiben. Du bist ja dann drin und er ist ja daran gestorben, an Fieber.
Ja. An den Verbrennungen.
An den Verbrennungen. Und da, ja, das ist spannend. Ich weiß halt nur nicht, ob Methan eine blaue Flamme hat.
Das kann
lässt sich herausfinden, ja.
Ja, mit Sicherheit.
Aber interessant. Aber man merkt immer wieder, dass also für uns alltägliche Sachen konnte man sich damals nicht erklären. Und man hat halt etwas darum gemacht, damit alle Respekt davor hatten zumindest.
Ja.
Ähnlich wie in der nächsten Geschichte. Und zwar geht es um die Mittagsfrau. Die Mittagsfrau heißt so, weil sie eine Mittagserscheinung ist. Das heißt, die erscheint zu einer ganz bestimmten Zeit. Die Mittagsfrau ist ein Naturgeist in weiblicher Gestalt aus der slawischen Sagenwelt. Die Mittagsfrau erscheint am heißen Tagen besonders zur Ernte, genau zur Mittagszeit. Sie soll die Menschen verwirren, sie um ihren Verstand bringen, sie lähmt ihre Glieder oder fragt sie wortwörtlich zu Tode. Oder tötet sie einfach gleich, indem sie ihnen mit einer Sichel den Kopf abschneidet. Also, entweder oder.
Herrlich.
Außerdem stehlt sie gerne Kinder und tauscht sie durch Wechselbälge aus. Da sind wir schon wieder beim Wechselbalg. Das ist nicht schön, die Mittagsfrau. Also sie soll mit der Sichel in der Hand Menschen, die in der Mittagszeit, also da, wo du eigentlich nicht arbeiten sollst, auf dem Feld, in der Mittagszeit auf dem Feld ihre Sichel an dem Hals gehalten haben. Wenn dann darauf nicht eine Stunde lang erzählen konnte, den wurde der Kopf abgeschnitten. Die von der Mittagsfrau Heimgesuchten können sich also nur retten, indem sie ihr bis 1 Uhr von der bäuerlichen Arbeit, insbesondere von der Flachsverarbeitung, erzählen. Nach dem Ablauf der Ruhestunde zwischen 12 und 1 verliert die Mittagsfrau ihre Macht. Das heißt, wenn du zwischen 12 und 1 diese Mittagsfrau triffst und sie die Sichel an den Hals haltet, dann musst du ihr eine Stunde lang von der bäuerlichen Arbeit erzählen.
Gut, sonst, wenn du jetzt Zimmermann warst,
hast du ein Problem.
Hast du verloren.
Ja.
Und, ja, gut. Also heutzutage könnte man ja viel erzählen, weil man hat ja ganz viele Landmaschinen mittlerweile.
Was schon zum einen extrem brutal. Also einfach den Kopf abschneiden. Krank machen, verwirren, das geht ja noch. Das kann man sich auch erklären. Aber jetzt gleich zack, Kopf abschneiden, das ist schon eine Hausnummer.
Ja, das ist... Wirst du dann zum kopflosen Reiter?
Wer weiß, wenn das könnte sein. Das könnte sein. Die Mittagsfrau soll als schwarzbehaarte Frau mit Pferdefüßen, aber auch als Wirbelwind, also als so Windhose, zu sehen sein. Sie wird als totenbleich, hohlwangig und mit eingefallenen Zügen beschrieben. In vielen Abbildungen sieht man sie in weißem Gewand oder Tuch gehüllt. Und da sind wir im sorbischen Raum, das ist bei Sachsen. Da gibt es diese Gewänder, die nennen sich Trauertuch. Also sie trägt ein Trauertuch eigentlich. Ja. Vermutlich entstand die Sage während der Erntezeit, da viele Knechte und Mägde auch in der Mittagshitze auf dem Feld geschickt wurden und dort eben einen Hitzeschlag erlitten. Ja, da kann man sich ja erklären.
Ja.
Und das ist ja die Zeit, wo man nicht arbeiten soll. Aber ja, da wird man den Leuten, denke ich mal, wieder Angst gemacht haben. Hey, wenn du das übertrittst, dann kann das und das passieren.
Also ich könnte mir auch vorstellen, weil es früher auch ganz, ganz unnette Menschen gab, dass man erstmal gesagt hat, ja, die Mittagsfrau kommt, du ihn aber nicht leiden konntest und dann auf die Gelegenheit gewartet hast und dem einfach mal die rüber geschlagen hast.
Mit einer Sense, mit einer Sichel ist schon
eine Ausnahme. Aber als Bauer hast du ja früher sowas gerne gehabt. Du hast ja mit der Sichel geerntet.
Ja, aber da sehe ich tatsächlich schon wieder so einen pädagogischen Nährwert. Und zwar du sollst nicht in der Mittagszeit, in der Ruhezeit arbeiten und Hitzestich, dass Leute einfach umfallen. Ich denke mal, da konnte man sich das nicht gut erklären. Ne? Gerade wenn eine Bäuerin ich muss sagen, im Sorbenland, da gibt es wunderschöne Trachten. Also die haben, jeder Berufszweig hat dort seine eigene Tracht so ein bisschen. Und das ist sehr bunt und farbig. Und das kommt ja direkt aus dem Sorbenland. Und wenn da so eine wunderschöne Magd auf dem Feld steht und auf einmal umfällt, das ist schon unheimlich, glaube ich.
Ja. Ja, und wie gesagt, früher konnte man sich das nicht erklären.
Ja.
Also man hatte ja quasi doch irgendwie immer das gleiche Muster, Spindel, umgefallen und so weiter. Und früher hat man halt vieles mit Sagen, Geistern und
Dämonen erklärt. Man musste sich das irgendwie erklären. Auf sehr oft brutale Art und Weise. Das ist schon brutal.
Ja. Oder ist mal einer umgefallen und ist mir im Kopf in die Sense?
Boah, das ist ja schon eine harte Nummer. Das
Ding quasi ist quasi Berufsunfall.
Das Ding ist, ich bin ja Schmied. Und ich schmiede ja auch Sensen oder Sicheln. Die sind weich, die sind nicht hart. Es ist schwierig, da mit jemandem, also ich habe das noch nicht versucht, aber es ist bestimmt schwierig, jemanden im Kopf damit abzuhauen. Da braucht schon viel Kraft. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand auf dem Feld steht und du siehst, wie da sein Kopf abfällt. Das hätte ich mir dann auch nicht erklären können.
Nein. Also,
arbeitet nicht in der Mittagszeit, sagt das euren Chef.
Genau. Ich hätte dann jetzt noch eine wunderschöne Geschichte, und zwar geht es um Rübezahl.
Der Rübezahl, den man als Kind...
Okay. Richtig, der Rübezahl. Die Sagen über Rübezahl findet man eigentlich hier im Riesengebirge und der unmittelbaren Umgebung. Einzelne Sagen benennen als Ort der Sage konkrete Dörfer und Städte des Gebirges. Aber im Grunde genommen gibt es diese Sage über Rübezahl nur wirklich im Riesengebirge.
Heißt das Riesengebirge, weil es riesengroß ist oder wegen Riesen?
Das ist eine gute Frage.
Weil das Erzgebirge heißt ja auch so, weil es da Erz gibt.
Richtig, genau. Aber vielleicht erklärt sich das ja gleich. Mhm. Kommen wir mal dazu, wie der Name überhaupt entstanden ist. Die Herkunft des Namens Rübezahl ist schon mal nicht wirklich geklärt. Mhm. Es gibt auch mehrere Schreibweisen. Das liegt aber auch daran, dass der Rübezahl in mehreren Ländern bekannt ist. Also es gibt zwar hier diesen Hauptort, aber wie alle sagen, Geschichte wird ja auch in die Welt weitergetragen. Ja. Und dann hat man das auf sein eigenes Gebiet umgemünzt und hat der Geschichte quasi einfach nur einen anderen Namen
gegeben. Also wie Vampire hier Vampire heißen, aber woanders heißen die irgendwie woanders. Also
genau,
anders.
Richtig.
Alles klar.
In einer Sammlung erscheint Rübezahl vielgestaltig. Mal als Riese, als Bewacher des Bergschatzes, als Mönch, der Menschen von Weg abbringt, oder als Rabe oder Esel oder öfters auch als Satan.
Also könnte man auch fast sagen, dass er Formen wandeln kann.
Genau. Mhm. Ja, also die Vermutung ist tatsächlich, dass es auch ein Formwandler ist. Der Name wird 1783 tatsächlich zum ersten Mal erklärt. Also man kannte ihn schon viel, viel früher. Okay. Aber das erste Mal wurde das aufgeschrieben und erklärt, wie der Name zustande kam. Mhm. Und zwar laut dieser Erzählung entführte ein Berggeist eine Königstochter. Also kein Wandler, sondern Berggeist, die er heiraten will in sein damaliges unterirdisches Reich. Also er entführte sie in sein unterirdisches Reich. Mit Rüben, die sie in jede gewünschte Gestalt verwandeln kann, versucht er ihr ihre Sehnsucht nach ihrem Zuhause zu stillen. Doch die Rüben verwelken. Schließlich verspricht ihm die Königstochter ihre Hand, wenn er ihr die Zahl der Rüben auf dem Feld nennt. Gelingt ihm dies nicht, muss er sie gehen lassen. Natürlich machte er sich sofort auf und zählte die Rüben. Um auch sicher zu sein, dass die Anzahl stimmt, zählte er gleich noch einmal. Er kommt aber zu einem anderen Ergebnis.
Das hört sich nach einem sehr guten Fluchtplan an.
Währenddessen flieht die Königstochter auf eine zum Pferd verwandelte Zauberrübe zu ihrem Prinzen und verspottete den Geist mit der Anrede als Rübezahl.
Okay, verstehe. Ja, macht Sinn. Der Name macht Sinn.
Genau. Zähl die Rüben, also er Rübezahl. Ja. Dadurch wird er sehr zornig, wenn er mit diesem Spottnamen bedacht wird.
Ja.
Seitdem ist Rübezahl der Spottname von ihm, dessen Erwähnung innerhalb seines Reiches den Zorn des Berggeists heraufbeschwört. Eine korrekte Anrede von damals lautete eigentlich Herr der Berge.
Oh.
Im Riesengrund nahe der Schneekoppe wird eine botanische Lokalität mit besonders großem Pflanzenreichtum als Rübezahls Gärtchen bezeichnet. Also er hat sogar einen eigenen Garten gehabt. Mhm. Auch sonst werden eigentümliche Steinbildungen nach ihm benannt, zum Beispiel Rübenzahlkanzel über den Schneegruppen.
Also, okay, das heißt also, eigentlich sollte man ihn nicht so nennen, weil man dann seinen Zorn erweckt.
Richtig, genau.
Kann man ja auch verstehen, weil eigentlich wollte der Arme ja nur Liebe. Das wurde ihm verwehrt und er leidet darunter.
Ja, und wird dann damit sogar noch quasi verspottet.
Ich finde das spannend, weil zum einen ist er ja blöd irgendwie gewesen, weil er darauf reingefallen ist. Aber zum anderen muss er ja ein Wechselbalg gewesen sein und auch eine Art Magier. Der konnte ja Rüben verwandeln in was auch immer, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Nein, sie konnte das.
Ach, die Prinzessin konnte das.
Genau, die Prinzessin. Also, er hat ihr die Möglichkeit gegeben.
Okay.
Also, er war doch quasi der Magier.
Ja.
Dass sie, um nicht...
Ja, verstehe.
Um kein Heimweh zu haben, ja, und ans Zuhause zu denken, mit jeder Rübe alles herzaubern konnte.
Also, was das ist ja doch ein mächtiges Wesen. Ja, unschuldig schon. Wahrscheinlich.
Ja.
Wahnsinn.
Auf der Suche nach Liebe.
Auf der Suche nach Liebe, ja. Aber ist eine tolle Geschichte, wie der Name erklärt wird. Rübezahl, sehr fies. Das grenzt schon am Mobbing. Das ist schon heftig, ja.
Obwohl, seine Entführung war auch nicht nett, ne?
Ja.
Also so ganz unschuldig ist er ja auch nicht.
Ja, wenn man also verliebt ist, macht man halt Blödsinn.
Also der Sage nach ist Rübezahl ein launischer Riese oder Berggeist. Schon der erste Sammler von Rübezahl-Sagen, Johannes, beschrieb Rübezahl als charakterlich sehr ambivalenten Widerspruchsgeist, der in einem Moment gerecht und hilfsbereit, im nächsten arglistig und launenhaft auftritt. Er charakterisierte ihn folgendermaßen: Den Freund Rübezahl sollt ihr wissen, ist launisch, ungestüm, sonderbar, bengelhaft, roh, unbescheiden, stolz, eitel, wankelmütig und heut der wärmste Freund, morgen fremd und kalt.
Das hört sich sehr wankelmütig an.
Ja.
Also mal so, mal so.
So, genau.
Ja, auf jeden Fall, der scheint seine Emotionen überhaupt nicht im Griff zu haben.
Genau, richtig.
Unberechenbar, du kannst mal Glück haben und mal Pech haben.
Mhm. Außerdem wird noch in einem anderen Volksmärchen beschrieben, dass der Berggeist erscheint dem Menschen in verschiedenen Gestalt. Insbesondere zeigt er sich als Mönch, aber auch als Bergmann oder eines jungen Mannes. Er wurde aber auch in Tiergestalt oder als Gegenstand wie Baumstumpf, Stein oder Wolke gesehen.
Das spricht ja einfach total für einen Wechselbalg. Da kann ja dann alles sein. Ein Stein, genau. Eine Wurzel.
Ja. Rübezahl ist aber auch der Wetterherr des Riesengebirges.
Okay.
Das erklärt dann wahrscheinlich jetzt ein bisschen auch seine Wankelmütigkeit.
Mal Sonne, mal Regen, ne, mal Winter.
Unerwartet sendet er Blitze und Donner, Nebel, Regen und Schnee vom Berg nieder, während eben noch alles im Sonnenglanz lag.
Ich, das ist was, was wir später wahrscheinlich auch irgendwann nochmal erzählen, aber ich glaube, bei der Frau Holle sagt man da nicht auch, dass die mal so ist,
genau,
wegen dem richtig. Wetter. Ja,
ja.
Krass. Ich finde es spannend, wenn die so sich überschneiden, die Geschichten.
Ja, und im Grunde genommen ist er ein Berggeist. Und klar, wenn du dich ihm gutmütig gegenüberstellst, hast du keine Probleme.
Genau.
Weil es gibt ja noch ganz viele andere Geschichten. Wenn du gut zu ihm bist, dann wirst du auch von ihm belohnt mit Gold.
Ja, und Edelstein aus
Smyrna. Genau.
Genau.
Ja. Verspottest du ihn aber, wirst du natürlich
bestraft.
Mit Donner, Blitz und
Felsen, die runterfallen, vielleicht genau. Vom Berg, ne? Steinschlag.
Ja, richtig. Ja, es gibt da teilweise Geschichten, dass er sogar ein Erdbeben ausgelöst hat und eine Überflutung.
Also
eine Überschwemmung ausgelöst hat.
Also ein super mächtiges Wesen eigentlich.
Genau, und wieder sind wir dabei, das konnten sie sich früher nicht erklären.
Richtig.
Also ist es wieder ein Geist.
Ja. Warum passiert mir sowas? Das muss was Übernatürliches sein.
So sieht es nämlich aus. Also das war jetzt dann mal die Geschichte vom Rübezahl.
Habe ich so noch nie in Verbindung gebracht. Und spannend. Auch ein bisschen traurig,
ja.
Ne? Aber spannend.
Ja, ich mag halt tatsächlich unsere Geschichten aus der eigenen Heimat sehr.
Ja.
Weil die sind doch sehr, sehr vielfältig.
Ja.
Und es gibt immer... Was ich bis jetzt erfahren und gelernt habe, ist daraus, es gibt viele gleiche Wesen, die in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich interpretiert werden.
Ja, genau.
Das heißt, Geschichten, die hier entstanden sind und mit in die Welt rausgenommen werden,
ja.
Das ist so ein bisschen wie die griechische Mythologie mit den Göttern.
Das gibt es nämlich auch andersrum, dass eine Geschichte von woanders hierher kommt.
Genau.
Und das haben wir genau jetzt sogar mit der Winselmutter. Die Winselmutter oder auch Klagemutter benannt, wird oft als eine alte Frau oder Mutter beschrieben, die im Tod keine Ruhe findet. Sie soll als weiße Gestalt oder als wandelndes Licht erscheinen und sich an unheimlichen Orten oder in Häusern von Schwerkranken aufhalten. Erkennen soll man sie an dem klagenden Schreien oder Lauten, die sie von sich gibt. Die Begegnung mit einer Winselmutter gilt stets als böses Vorzeichen für den Tod eines Menschen. Das heißt, sie ist ein Todesomen. Und wenn man das jetzt einmal hört, einfach nur das, dann denkt man sofort an die Banshee aus Irland. Ja. Die Banshee ist genau ein gleiches Todesomen, ist genau dieselbe Erscheinung. Und ja, hier würde man sie Winselmutter nennen, weil die Banshee dafür bekannt ist, diese klagenden Laute von sich zu geben. Auch spannend, dass das halt direkt mit dem Tod in Verbindung gebracht wird, dass sie sich in der Nähe von Schwerkranken auffällt, dass man dann gleich weiß, wenn diese klagenden Geräusche da sind, dann naht der Tod. Wo die beiden sich unterscheiden, also die Winselmutter und die Banshee, ist, die Winselmutter ist im Gebäude. Die Banshee sitzt draußen, die kann nicht rein, sitzt draußen unter der Fensterbank und du darfst niemals die Tür aufmachen und zu ihr gehen.
Aha.
Du darfst niemals, also da gibt es einen Verhaltenskodex an Dinge, die du tun darfst oder nicht. Wenn du diese Dinge tust, dann kann sie dich mit in den Tod reißen. Weil normalerweise ist eine Banshee ja friedfertig. Sie ist nur ein Todesomen. Sie sagt dir nicht, dass du stirbst, sondern dass jemand in deiner Familie oder aus diesem Haushalt stirbt. Aber sie kann nicht rein. Du bist in Sicherheit vor ihr.
Okay, und wenn du aber rausgehst, fühlt sie sich quasi...
Erschreckt oder du, sie sich vielleicht sogar.
Oder du siehst sie und sie möchte nicht gesehen werden.
Richtig. Und da den habe ich nicht im Kopf, den Verhaltenskodex, aber wenn wir die Banshee einmal durchnehmen, dann werden wir das einmal schildern.
Mhm.
Und da die nehmen, also die in England, Irland, Schottland, die nehmen die Banshee sehr ernst, weil das dort eine sehr bekannte Sage ist. Da soll man sich wirklich gut an die Regeln halten. Ich kann mir das nur bedingt vorstellen, wie so ein lautes, winselndes Klagen. Das muss super unheimlich sein. Wenn du so in deiner Holzhütte im Wald sitzt und dann hörst du das, das muss nicht schön
das
sein.
Das war vielleicht auch der heulende Wind.
Ja, aber ich glaube, du spürst das. Ich hatte das erst letztens, also ich hatte keine Winselmutter oder Banshee gehört. Draußen fuhr ein Auto entlang und da ist der Reifen auf einer ganz üblen Art geplatzt. Was so ein richtiges ätzendes quiekende Schreien sich angehört hat. Ich habe sofort eine Gänsehaut bekommen und das meiner Frau erzählt. Und meine Frau meinte, wieso hast du mir das jetzt erzählt? Jetzt habe ich Angst. Aber es war wie so eine, wie man sich eine Banshee vorstellt. Das war ultra unheimlich. Aber ich glaube, man hört das. Also ich glaube, diese Sage, die kommt nicht von ungefähr. Und dann kann das schon irgendwie entscheiden, wenn man eine Frau draußen hört, die weint. Also. Und das ist wiederum dann unsere germanische Variante, die Winselmutter oder Klagemutter. Aber im Grunde genommen ist sie auch einfach nur ein Todesomen.
Also möchte ich erstmal nicht hören.
Ja.
Und auch keinen Inkubus möchte ich sehen, oder?
Ja, also wenn die Vorteile, die Nachteile, ja, beim Inkubus nicht so toll.
Nein.
Ja. Aber ich finde es spannend, die Winselmutter hat große Ähnlichkeiten mit der Mittagsfrau, der Mittagserscheinung, wird auch blass mit diesem Trauertuch. Ähnlichkeiten, aber anderen Zweck. Das waren unsere
sechs Geschichten
bzw. Sagengestalten, auch wieder bunt gewürfelt. Wir haben aber noch eine ganze Menge mehr. Also, wenn ihr mehr Sagengestalten oder mehr Geschichten aus Deutschland oder aus Nachbarländern hören wollt, dann schreibt uns das gerne, genau wie die Pudel-Ina-Hat. Das dürft ihr jederzeit sagen. Wir kommen den Wünschen gerne nach und machen das gerne.
Ja, richtig.
Wenn ihr Fragen habt oder Geschichten, die wir veröffentlichen sollen, sowie Themen, über die wir reden sollen, dann schreibt uns gerne. Eure Meinung ist uns wichtig. Wie könnt ihr uns erreichen? Schaut gerne bei unserem Discord-Server vorbei, sowie unseren Ruintaucher-Kanal auf YouTube. Dort könnt ihr uns auf verschiedenen Arten erreichen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.
Und immer schön daran denken, Tote haben es auch nicht leicht.